Wir fahren weiter im Hebräerbrief, Kapitel 11. Und da sind wir ja an dem Thema der Glaube, wie er Gott gefällt. Wir sind jetzt im Teil bei den Versen 32. Wir lesen da 32 bis 34. Hebräer 11, 32 bis 34. Und das ist Gottes Wort an uns. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, das du uns gibst, um es zu studieren und dadurch von dir gestärkt und getröstet und ermahnt zu werden. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen bereit machst, das aufzunehmen, was du uns sagst. Und ich möchte bitten, dass du meine Lippen öffnest, damit sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, bis hierher, die letzten 10, 12 Mal, wo wir uns Gedanken machten über die verschiedenen Vorbilder des Glaubens, bis hierher hat jetzt der Schreiber des Briefes uns 10 dieser Vorbilder vor Augen gehalten. Und er hat auch jeden einzelnen erwähnt, und wichtige Merkmale des Glaubens dieser einzelnen Personen gesagt oder aufgezählt. Nun schreibt er hier, wie wir gelesen haben, dass ihm die Zeit fehlen würde, dasselbe noch mit vielen weiteren Vorbildern zu tun, die wir im Alten Testament noch finden können. Einige zählt er dann der Reihe nach auf, aber dann nennt er einfach noch die Väter und die Propheten, die er nicht mehr mit Namen nennt. Man nimmt an, dass der Hebräerbrief eigentlich eine Predigt war. Und wenn das so ist, dann ist es verständlich, dass der Autor darum die Länge und auch die Anzahl der Informationen etwas begrenzt, damit er nicht zu lang wird für die Hörer. Es kann sein, dass ihr das manchmal ja auch hofft, dass die Predigt nicht zu lange wird, dass ich nicht noch zu viel Einzelheiten erwähne. Und vielleicht tut er das jetzt so, indem er eben sagt, es wäre zu lange, wenn ich jetzt all die Väter noch aufzählen würde. Aber dennoch, wenn wir jetzt die Namen hören oder gehört haben, die er nun aufzählte, nicht mehr sich einzeln so um sie kümmert, sondern sie einfach der Reihe nach aufzählt, dann können wir doch in unseren Gedanken zurückgehen zu ihren Geschichten und auch von ihnen lernen. Und das wollen wir tun. Und so denken wir heute eben nur einmal über Gideon nach und über seinen Glauben. Gideon, den er hier einfach nur mit Namen erwähnt hat. Im Brief lesen wir nicht mehr speziell von Glaubenseigenschaften, die jetzt ihm zugeordnet werden. Aber trotzdem, denke ich, können wir feststellen, dass einige Früchte oder Auswirkungen des Glaubens dieser Männer zu den einzelnen Männern passen. Ich denke, für Gideon treffen vielleicht am ehesten die folgenden aus Vers 34 zu. Es heißt von ihm ja auch, wenn wir seine Geschichte anschauen, er hat aus der Schwachheit Kraft gewonnen. Er ist im Kampf stark geworden und er hat der fremden Heere zurückgetrieben. Das können wir auf Gideon anwenden. Wir fragen uns deshalb, was hat denn Gideon dazu gebracht, geführt, ein Glaubensheld zu werden, zu sein? Und was zeichnet seinen Glauben aus? Was finden wir bei ihm, das wir nachahmen sollten? So wie es ja im Hebräerbrief auch heißt, 13, Vers 7, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Wenn wir Gideons Geschichte nachgehen, können wir sicher entdecken, dass viele seiner Herausforderungen im Glauben, seine Bedrängnisse, seine Befürchtungen und Ängste, seine Kämpfe, die kommen in unserem Leben sehr ähnlich auch vor, oder nicht? Gideons Erfahrungen gleichen in vielen Punkten auch den Erfahrungen eines Menschen, der zum Glauben kommt, der darin wächst und stark wird. Gottes Handeln mit Gideon zu studieren, zu beobachten, das war für mich schon immer eine große Ermutigung, wenn ich in seiner Geschichte lese. Besonders wenn ich in Situationen war, die mir Angst machten oder in denen es mir auch schwer fiel, zu glauben. Mein Gebet ist, dass ihr dasselbe erfahrt, wenn wir heute über Gideon nachdenken. Die Situation, in der sich Gideon befand, kurz bevor Gott seinem Volk durch ihn Hilfe sandte, die Situation war Teil der Spirale, einer Abwärtsspirale des Elends, in die Gott sein Volk kommen ließ, weil sie ihn vergessen hatten und weil sie sich von ihm abgewandt hatten. Ein Satz, der im Richterbuch immer und immer wiederholt wird, beschreibt diese elende Situation. Wir lesen das zum Beispiel in Richter 2, Vers 12 und auch 14. Da heißt es von Gottes Volk: Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die ringsher um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie vor ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Das ist passiert und das hat sich wiederholt. Die Situation Gideons, das war nicht das erste Mal, dass das so war, wie es da war, sondern das war vorher schon so. Und dann kam es wieder. Das war Gottes Gericht, dass er die Feinde im Land sein ließ, die sie bedrängten. Aber Gott brachte sein Gericht nicht über Israel, um es endgültig zu vernichten, sondern um sie zur Umkehr aufzurufen. Bevor er Gideon berief, Israel zu retten, sandte er einen Propheten, der sie zur Umkehr aufforderte. Gideon wusste auch, dass die elende Situation Israels die Strafe Gottes für ihren Ungehorsam und für ihren Abfall war. Und er dachte wohl, dass Gott sie deshalb ganz verlassen hatte, so wie er sprach zum Engel. Der Engel kam, um ihn zu berufen und sagte: Der Herr ist mit dir. Und da widerspricht Gideon dem Engel eigentlich und sagt: Wenn der Herr mit uns ist, warum sind wir dann in diesem Elend? Wenn Gott mit uns ist, wenn er ein guter Gott ist, der mit uns ist, warum geht es uns dann so, wie es uns geht? Nicht wahr? Wir könnten über diese Frage, könnten wir mit Menschen stundenlang diskutieren. Wenn Gott, ein guter Gott ist, der mit uns ist. Warum erleben wir dann diese Dinge, die wir manchmal erleben? Es gibt sicher auch eine Vielzahl möglicher Teilantworten auf diese Frage. Gute Antworten. Aber im Fall von Israel hier ist die Antwort eigentlich schon gegeben. Die Antwort auf diese Frage Gideons heißt: Euer Elend ist hier, weil ihr euch von Gott abgewendet habt. Aber trotzdem ist Gott mit euch. Jetzt ist er hier im Gericht, in der Strafe für euren Abfall, aber langfristig gedacht ist er mit euch, weil dieses Gericht euch zu ihm zurückbringen wird. Er hat euch dazu gebracht, jetzt, dass ihr ihn sucht und nach seiner Rettung schreit. Seht ihr, so steht diese Frage, wo ist Gott in all dem, steht oft am Anfang des Glaubens eines Menschen. Wenn ein Mensch aufrichtig nach den Absichten Gottes in schweren Erfahrungen fragt, wenn er aufrichtig fragt, dann führt ihn Gott auch dahin, ihn zu erkennen. Ihr habt sicher von Tony Curto, meinem Freund, die Geschichte schon gehört von seinem Sohn, von seinem ersten Sohn, der blind geboren ist. Und als sein Sohn blind geboren wurde, als ihm das eröffnet wurde von den Ärzten, da hat Toni sich gefragt, warum tut Gott so etwas? Wenn er dieses Kind liebt, warum lässt er es blind sein? Und daraufhin begann Toni, der noch nicht gläubig war, begann in der Bibel zu lesen. Er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat dann die Bibel wieder hervorgenommen und hat versucht, Antworten zu finden auf diese Frage. Und er hat Antworten gefunden und ist zum Glauben gekommen. Auf diese Weise. Ein anderer Freund vor langer Zeit, der verstehen wollte, warum Gott, wenn es ihn gibt, warum Gott dann all das Elend auf dieser Welt zulässt. Er hat das Buch Hiob zur Hand genommen in der Bibel und hat darin gelesen und kam dadurch zum Glauben. Dadurch, dass er gelernt hat von Hiob, warum Gott schlimme Dinge zulässt im Leben der Menschen, die, mit denen er ist. Bevor Gideon gerufen wurde, musste er erkennen, dass das Gericht Gottes wegen des Abfalls über Israel kam. Bevor ein Mensch in die Gemeinschaft mit Gott berufen wird, muss er erkennen, dass das Gericht Gottes wegen der Sünde der Menschen in der Welt ist. Und Gideon musste auch Buße tun. In seiner Zeit, weil Christus noch nicht offenbart war, hieß das, dass er ein Opfer bringen musste. Er tat es und Gott nahm es an. Gideon erkannte das. Woran? Daran, dass der Herr das Fleisch des Opfertieres in Flammen aufgehen ließ. Er hat Gideons Opfer angenommen. Uns ist heute klar, dass die Opfer im Alten Testament Schatten waren, Vorschattungen, Vorbilder, die auf Christus hinweisen, der das endgültige Opfer für unsere Sünden ist. Nachdem er am Kreuz für uns starb, hat Gott auch bestätigt, dass er sein Opfer angenommen hat, indem er ihn von den Toten auferweckte. Bevor Gideon die Berufung annehmen und den Auftrag ausführen konnte, musste er von Gott noch weiter vorbereitet werden. Bevor er den Kampf aufnehmen konnte, musste er erkennen, ich bin schwach, zu schwach. Ich bin von der Aufgabe, die Gott mir gibt, vielfach überfordert. Ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters und die Männer, die mit mir sind, das ist die kleinste Truppe in Israel. Wir sind so in der Unterzahl gegenüber den Feinden. Die Feinde waren etwa viermal so stark an Zahl wie die Leute, die Israel, die Gideon in Israel zusammenbringen konnte. Die Erkenntnis der Sünde und die Umkehr, das Vertrauen auf das Opfer Christi, sie sind der Anfang unserer Annahme bei Gott. Bevor wir den Kampf des Glaubens, das Leben eines Christen im Gegenwind der Welt, des Teufels und des Fleisches richtig aufnehmen können, da müssen wir erkennen, wie schwach wir in uns selbst sind, damit wir eben richtig kämpfen können, aus der Kraft des Herrn. Gott sagt zu Gideon, ja, du bist schwach und darum lass das meine Sache sein. Ich werde es geben, dass du dennoch siegreich sein kannst und wirst. Wir werden niemals in uns selbst stark werden, auch wenn wir seit 100 Jahren Christen sind. Es ist unsere Sache, das im Bewusstsein zu behalten und festzuhalten, dass es Gottes Sache ist, die Kraft bereitzuhalten. Das hat er auch versprochen. Und so sagt der Apostel Paulus, deshalb habe ich auch Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist im 2. Korinther 12, Vers 10. Was hier auf den ersten Blick vielleicht verwirrend sein kann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist wirkt vielleicht wie ein Widerspruch. Das ist eine der wichtigsten Wahrheiten der Bibel. Paulus meint damit, dass die Schwachheiten, die Nöte, Misshandlungen und so weiter ihm seine Schwachheit bewusst machten, so dass er in allem umso mehr auf Christus vertraute und dann in ihm stark wurde. Gideon musste erkennen, ich bin schwach. Und dadurch musste er lernen, nicht auf das Falsche zu vertrauen. Und dazu gehört dann auch, dass er den Götzendienst in Israel beenden musste. Die Israeliten hatten nicht nur aufgehört, auf den Herrn zu vertrauen, so wie das Menschen überhaupt tun, wenn sie aufhören, auf Gott zu vertrauen oder wenn sie überhaupt nicht auf Gott vertrauen, dann hören sie nicht nur damit auf, sondern sie fangen an, auf Ersatzgötter zu vertrauen. Buße zu tun, das heißt, zu Gott umzukehren, das bedeutet eben auch, sich von den Götzen abkehren. Wenn Gott in unser Leben eintritt und anfängt, sich zu offenbaren, sich uns zu erkennen zu geben und uns zu lehren, dann offenbart er uns auch die falschen Götter, die wir uns angehäuft haben. Im Fall von Israel und Gideon waren das sichtbare Götter, meist aus Holz geschnitzte Bilder von Gottheiten. Die meisten unserer falschen Götter sind nicht in derselben Weise sichtbar. Aber wir haben dennoch oft falsche Götter in unseren Herzen. Es gibt Dinge, auf die wir unsere Hoffnung setzen, auf die wir vertrauen, von denen wir erwarten, dass sie uns glücklich machen. Dinge, die wir der Liebe zu Gott vorziehen, bewusst oder unterbewusst vielleicht. Das Götterbild, das Gideon vernichten sollte, das steht symbolisch für all diese mehr oder weniger sichtbaren oder versteckten Dinge. Gideon sollte den Götzen vollkommen vernichten, ihn verbrennen, ja mit seinem Holz sogar dem Herrn einen Stier opfern. An die Stelle, wo im Herzen der Menschen der Götze war, soll die Liebe zu Gott kommen, das Vertrauen auf Gott. Es scheint mir sehr wichtig für einen Christen, ob er neu bekehrt ist oder ob er schon lange im Glauben ist, dass er sich diese Frage stellt, immer wieder stellt, wenn er im Begriff ist, den guten Kampf des Glaubens aufzunehmen. Bin ich bereit, all die Dinge, die ich liebe, die zu Götzen werden können oder es schon geworden sind, unter die Liebe zu Gott unterzuordnen oder aus Liebe zu Gott wegzutun? Bin ich dazu bereit? Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann bin ich nicht wirklich bereit, in der Kraft Gottes den Glaubenskampf zu führen. Gideon ist gehorsam. Er beseitigt das Götterbild. In seiner Schwachheit tut er es in der Nacht, wenn niemand ihn sieht, weil er die Menschen fürchtet. Ich denke, das ist nicht so gut, aber er tut es auf jeden Fall. Er ist gehorsam und er tut es. Er beseitigt das Götterbild. Und das ist die Hauptsache. Er tut es, weil er, obwohl er die Menschen fürchtet, den Herrn mehr fürchtet als die Menschen. Als Gideon nun vom Herrn beauftragt wird, den Kampf gegen die Feinde seines Volkes aufzunehmen, da bleibt die Schwachheit des Glaubenden und die Kraft Gottes das Thema. Das ist der Grund, warum ich die Geschichte von Gideon so liebe. Weil mir das so Mut macht, mich mit Hoffnung erfüllt. Ich, schwacher Gläubiger, der die Tendenz hat, in Sünde zu fallen, auf falsche Dinge zu vertrauen immer wieder, Menschen zu fürchten. Ich kann von meinem Gott gebraucht werden, um seinen Kampf zu kämpfen und siegreich zu sein. Gideons Glaube ist noch schwach. Es ist, als würde er mit jenem Mann im Neuen Testament rufen: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Er fragt Gott um eine Bestätigung durch ein Wunder, damit er sich wirklich sicher sein kann, dass der Herr ihn wirklich auch brauchen will für diese Sache. Und er bekommt dann auch die Bestätigung, zweifach sogar, durch das Wunder mit dem Stück Fell, das zuerst nass ist von dem Tau am Morgen und danach am anderen Morgen trocken und alles rundherum nass. Das ist Gottes Bestätigung, dass er mit Gideon ist. Gideon verlangt diese Bestätigung, weil er eben im Glauben noch schwach ist und das braucht. Auch später bekommt er nochmals eine ermutigende Bestätigung, indem er von dem prophetischen Traum eines der feindlichen Soldaten hört, der gesehen hat, in einem Bild, wie diese Armee von Gideons Truppe besiegt wird. Seht ihr, so werden doch auch wir immer wieder ermutigt und gestärkt. Auch wenn wir schwach sind, wenn wir unsere Schwachheit uns eingestehen und den Herrn darum bitten: Herr, hilf mir, Herr, zeige mir wieder, dass du mit mir bist. Das dürfen wir auch immer wieder tun. Und so bekommen wir auch die Hilfe und die Bestätigung von unserem Herrn, wenn wir ihn aufrichtig bitten. Die größte Ermutigung in Gideons Geschichte ist für mich aber die Art und Weise, wie der Herr ihm und den Israeliten den Sieg über die Midianiter und diese Verbündeten von denen schenkt. Es ist noch einmal eine Ermahnung, nicht auf die eigene Kraft zu vertrauen. Ja, ich bin geneigt zu sagen, Glauben wie Gideon, das bedeutet, dass wir die eigene Schwachheit erkennen, nicht auf unsere Kraft bauen und auf den Herrn vertrauen, dass er die Kraft in meinem Glaubenskampf ist. Das ist Glauben, wie Gideon glaubt. Was heißt das? Im Glauben nicht auf die eigene Kraft zu vertrauen. Was bedeutet das? Für Gideon hieß es, unnütze und unnötige Mittel für den Kampf wegzulassen. Unnütze und unnötige Mittel für den Kampf, die sollen weggelassen werden. Und zwar die Mittel, die Gott für unnötig hielt. Für die Menschen mag das eigenartig ausgesehen haben. Gideon sollte seine Armee, die so schon nun nur ein Viertel so groß war wie die feindliche, also die feindliche Armee, das waren ungefähr 120.000 Männer, und Gideons Männer, die er sammeln konnte, waren so um die 32.000. Er sollte diese Armee auf 1% davon verkleinern. Also nur 300 Mann von 30.000 sollten übrig bleiben, um die 120.000 zu besiegen. Und dann sollten sie auch keine der üblichen Kriegswaffen, so wie Schwerter oder solche Dinge, gebrauchen, sondern Fackeln und Krüge und dann in die Posaunen stoßen. Das kann eigenartig ausgesehen haben oder nicht, aber das sind Gottes Mittel, die er zur Verfügung stellt. Die sehen für die Menschen mal hier und da nicht so brauchbar aus auf den ersten Blick. All das sagt uns, die Methoden und Mittel, die uns als wirkungsvoll erscheinen mögen, die sich vielleicht in der Welt oder sonst wo als wirkungsvoll erwiesen haben, die müssen in Frage gestellt werden in dem Kampf des Glaubens und in dem Kampf für das Evangelium, für die Verbreitung des Evangeliums. Wenn diese Mittel und Methoden dazu im Weg stehen, dass Gottes Ehre zu oberst steht, oder wenn sie den Eindruck erwecken, als würden unsere menschlichen Kräfte und Mittel den Erfolg herbeiführen, dann müssen sie weggelassen werden. Unser Kampf des Glaubens ist ein geistlicher Kampf. Der kann nicht mit den Waffen und Methoden der Welt gekämpft werden. Sünde, Schuld, Versuchungen, Ängste, Misstrauen, Zorn, Faulheit, falsches Begehren, Hass und so weiter. All diese Feinde können nicht mit den Methoden der Welt wie Psychologie oder Yoga oder Intelligenz oder solchen Dingen besiegt werden. Oder nicht? Das kann nur Gottes Kraft durch sein Wort. Wie hat Gideon gesiegt gegen die Übermacht der Feinde? Die erste Antwort ist gar nicht. Gott allein hat alles getan. Nicht Gideon. Gott hat die Feinde so verwirrt, dass sie sich selber gegenseitig umbrachten und bekämpften. Die zweite Antwort ist, Gideon hat den Sieg davongetragen, indem er das tat, was der Herr ihm sagte, indem er einfach gehorsam war. Er hat den Feind überwunden durch das Licht und das Wort Gottes. Die Fackeln, die da aus den Krügen kamen, als sie sie zerschlugen, das ist das Licht Gottes. Und die Worte, die Gideon und seine Männer riefen, Schwert für den Herrn und für Gideon, das ist das Wort Gottes, das wie ein zweischneidiges Schwert ist. Und auch das Licht kommt ja aus dem Wort Gottes. Und da kommt die Frage, vertraust du auf das Wort Gottes, so dass du bereit bist, deinen Glaubenskampf allein mit ihm zu kämpfen? Dein Glaubensleben allein auf der Grundlage seines Wortes zu führen und zu kämpfen? Die Welt und der Teufel wollen uns weismachen, dass sie die wirksameren Methoden haben. Sogenannte Fachleute oder Wissenschaften oder magische Kräfte und so weiter. Wir können getrost auf das Wort unseres Herrn allein vertrauen, von dem er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Das Wort Gottes allein ist fähig dazu, uns vollkommen zu machen, so wie Gott uns haben möchte, damit wir zu jedem guten Werk bereit gemacht sind. Ja, wenn wir nur so einen Gideon bei uns hätten, wenn wir doch nur so einen Gideon unter uns hätten, der uns vorausgeht und in allem uns zeigen könnte, wie wir durch Glauben den Kampf als Christen bestehen können. Wäre das nicht wunderbar? Denn das Leben im Glauben, das Leben als Christ, ist ein Kampf, oder nicht? Und unsere Feinde sind ja nicht aus Fleisch und Blut, sondern geistlicher Natur. Der Teufel, der mächtigste Feind Gottes und die Macht der Sünde und ihrer Gier und der Geist der Welt und die Kraft des Unglaubens, das sind unsere Feinde. Und gegen sie ist auch Gideon nicht stark genug. Wenn wir seine Geschichte zu Ende lesen, vielleicht habt ihr das auch noch gemacht, so wenn wir dann weitergehen in das 8. Kapitel hinein, da sehen wir, dass er am Ende wieder in Sünde gefallen ist. Der starke Gideon, der Held Gottes, der ist gefallen und er hat ein Götterbild gemacht. Und das Volk, das hat ihm nachgelebt und ist auch wieder in den Abfall von Gott hineingeführt worden durch Gideon. Das ist unglaublich, nicht wahr? Nach dem, was sie erlebt haben im Glauben. Gideon war schwach und er war nicht fähig, ein vollkommener Retter für Israel zu sein. Und darum sollen unsere glaubenden Blicke auch nicht beim irdischen Gideon hängen bleiben, sondern wir sollen nach oben schauen. Wir sollen auf Christus schauen. Er ist der zweite oder der wahre Gideon, für den der irdische nur ein Typus, eine Vorschattung war. Christus ist unser himmlischer Retter, der nicht Gott ein Sündopfer für sich selber brachte, sondern der selber das vollkommene Opfer aller Sünden derer war, die an ihn glauben. Er hat nicht nur ein hölzernes Götterbild umgehauen und es verbrannt, sondern er hat die Macht, die Götzen in unseren Herzen zu beseitigen. Er kämpft den Kampf nicht gegen eine irdische Armee von 120.000 Midianitern und Verbündeten, sondern er hat die Heere des Satans, die geistigen Mächte der Finsternis, ein für allemal besiegt. Er ist das Wort Gottes, durch das Universum und alles Leben geschaffen wurde. Er ist das Wort Gottes, das dein Leben neu geschaffen hat, wenn du ein Christ bist, und der dein Leben erneuert und dich verändert, bis du ganz so wie er bist. Und diesen zweiten oder himmlischen Gideon, den Herrn Jesus Christus, ihn haben wir mit uns. Er kommt mit jedem unserer Feinde zurecht, mit dem Satan, mit der Sünde und mit unserem Fleisch. Die Frage ist, glaubst du so wie Gideon und vertraust auf den Herrn allein? Kennst du deine wirklichen Feinde und deine Schwachheit? Dann weißt du, dass nur der Christus dein Retter und Helfer im Kampf sein kann. Amen. Amen.